Wenn man jetzt davon ausgeht, dass Jesus etwas mit Gott zu tun hat, dann ist natürlich dieses Menschwerden schon eine unglaubliche Entäußerung, im Grunde eine Preisgabe der Göttlichkeit, wenn man so will, weil er sich eben den Widrigkeiten der Welt und der Zeit aussetzt. Es ist also im Grunde dieses Motiv der Solidarität Jesu mit den Toten für Balthasar das Entscheidende. Nicht so sehr das des triumphalen Einzugs in die Unterwelt, sondern das der Solidarität Jesu mit den von Gott Getrennten. Das ja auch das Grundmotiv ist, das überhaupt die heilsgeschichtliche Bewegung in Gang setzt. Und deswegen spricht man auch von einer trinitarischen Kreuzestheologie, weil im Grunde für ihn das Kreuz nur vor dem Hintergrund der Trinität eigentlich verständlich und denkbar wird.
Kommunikatio. Anregende Gespräche aus Theologie, Kultur und Gesellschaft. Der Podcast der katholischen Zeitschrift Communio.
Was können wir von Gott wissen? Gott offenbart sich, sind Christen überzeugt. Er zeigt sich. Er spricht zu den Menschen. Gleichzeitig wird gesagt, dass Gott ein Geheimnis sei. Er wohnt in unzugänglichem Licht, sagt die Bibel. Offenbares Geheimnis, das ist das Thema, der Titel des neuen Heftes von Communio. Ich bin Benjamin Leven, Redaktionsleiter online von Communio, und ich spreche heute mit Konstantin Kamp. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Theologie in Transformationsprozessen der Gegenwart an der Katholischen Universität Eichstätt. Guten Morgen, Konstantin.
Guten Morgen.
Für das neue Heft hat sich Konstantin Kamp mit gewichtigen Fragen beschäftigt. Wie offenbart sich Gott im Gekreuzigten? Was verrät der Blick aufs Kreuz über Gott? Und was hat das mit der Dreifaltigkeit Gottes zu tun? Was können wir überhaupt über die Dreifaltigkeit in Gott wissen? Schwierige Fragen über die Mitte des christlichen Glaubens, die wir hoffentlich in der nächsten halben Stunde in möglichst verständlicher Form klären können. Konstantin, du beschäftigst dich in deinem Beitrag mit der Theologie von Hans Urs von Balthasar. Das ist einer der Gründer der Zeitschrift Communio. Was ist für dich das Besondere an dieser Theologie? Was interessiert dich daran?
Ja, Balthasar interessiert mich im Grunde schon seit meiner Schulzeit, weil er ein Theologe von unglaublicher Breite und Tiefe ist. Er kennt sich einerseits perfekt in der Tradition aus, hat sich umfassend mit den Kirchenvätern beschäftigt, aber auch mit der Theologie des Mittelalters beispielsweise, und ist zugleich auf der Höhe des theologischen und philosophischen Denkens seiner Zeit. Das Spezifikum bei Balthasar ist, dass er aus dieser umfassenden Kenntnis der Tradition heraus die Tradition einerseits radikal ernst nimmt, dass er andererseits aber auch ihre ganzen Verwinklungen kennt und gerade daraus die Freiheit gewinnt, Neues zu sagen, Neues zu denken. Weil er weiß eben, dass die Tradition kein monolithischer Block ist, sondern so eine Art Strom, in dem sich ganz vieles findet, was man auch wiederentdecken kann. Ein bisschen so etwas macht er beispielsweise auch in der Kreuzestheologie, vor allem aber an prominentester Stelle vielleicht gegen Ende seines Lebens, wenn er die Hoffnung für alle stark macht, was ja auch viel diskutiert und gerade bei konservativeren Theologen auch umstritten war.
Gehen wir mal gleich in den Ausgangspunkt deines Artikels. Gott wird traditionell als allmächtig gedacht. Gott ist allmächtig, das kennt jeder, diese Aussage. Man versteht das so erstmal. Gott kann alles logisch Mögliche auch tun. Der Gekreuzigte, in dem sich Gott zeigt, aber der erscheint ohnmächtig. Und jetzt meint Balthasar, Gott offenbart sich in der Ohnmacht des Kreuzes als die reine Liebe. Was bedeutet das?
Ja, das ist im Grunde ja die Kernfrage eigentlich des Christentums und auch die Kernfrage meines Artikels. Wie lässt sich denken, dass sich in dieser Situation absoluter Ohnmacht und Verlassenheit, wie er der Verlassenheitsschrei am Kreuz auch zeigt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wie lässt sich denken, dass in dieser Verlassenheit sich Gottes allmächtige Liebe zeigt? Und Balthasar ist der Überzeugung, dass es nur dann geht, wenn man Gott trinitätstheologisch denkt. Also wenn man die Trinität als Bedingung sozusagen des Kreuzes ansetzt. Weil andernfalls man sich in Widersprüche verstrickt. Wenn man etwa einen philosophischen Allmachtsbegriff ansetzt, dann kann man sich ja die Frage stellen, kann dann das Kreuz wirklich zeigen, wie Gott ist? Ist dann wirklich quasi diese Ohnmacht Ausdruck seines Wesens? Und Balthasar ist eben der Überzeugung, dass man da ganz anders ansetzen muss, nämlich mit der Trinitätstheologie, und dass das dann auch einen veränderten Allmachtsbegriff zur Folge hat.
Die Trinitätstheologie, die ist nach christlichem Verständnis ja etwas, was sich aus einem philosophischen Gottesbild nicht ergibt, sondern was sich nur aus der Offenbarung Gottes erschließt.
Genau.
Aber inwiefern ist jetzt das Kreuz, wie hängt bei Balthasar das Kreuz mit der Dreifaltigkeit Gottes, Vater, Sohn und Heiliger Geist zusammen? Oder wie kommt man vom Blick auf das Kreuz jetzt darauf, dass Gott dreifaltig ist?
Ja, im Grunde kommt man eigentlich auf diesen Gedanken der Dreifaltigkeit, indem man die ganze Lebensgeschichte und ja sogar die Heilsgeschichte anschaut. Die ganze Lebensgeschichte Jesu, die eben in die Heilsgeschichte des Volkes Israel eingebettet ist. Und Balthasar beobachtet in der Lebensgeschichte Jesu, und das ist, denke ich, ein ganz klassisches Argument auch der heutigen Trinitätstheologie, dass Jesus auf den Vater rückbezogen ist, dass er Gott als Vater anspricht, dass er eben diese Abba-Anrede hat, mit der er also ein ganz inniges Verhältnis zu Gott als Vater zum Ausdruck bringt.
Abba heißt zugleich das an Papa, ja.
Genau, genau. Und dass zugleich an entscheidenden Stellen auch ja eine göttliche Kraft zum Ausdruck kommt, die man als Heiligen Geist bezeichnet. Etwa wenn man an die Taufe Jesu denkt, wo beschrieben wird, dass sich Gott eben in Gestalt einer Taube zeigt. Und also aus dieser Lebensgeschichte Jesu heraus kommt man im Grunde darauf, dass es so etwas wie Trinität geben muss, weil Jesus eben auf Gott Vater rückbezogen ist und sich eben auch in dieser Geschichte immer wieder der Heilige Geist zeigt, als das Band, das die beiden verbindet miteinander. Und wenn man jetzt auf das Kreuz schaut, dann sieht man dieses Gegenüber von Jesus und dem Vater auch am Kreuz, in der Anrede eben Gottes durch den gekreuzigten Jesus. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Beispielsweise. Von daher gipfelt im Grunde ja die ganze Sendung Jesu im Kreuz, das ganze Gegenüber Jesu zum Vater, ja, im Kreuz.
Jetzt ist ein Schlüsselbegriff bei Balthasar in diesem Zusammenhang die Kenose. Das heißt genau, so viel wie die Selbstentäußerung oder die Herablassung Gottes im Kreuz ist geschehen. Was genau verbirgt sich hinter diesem Wort? Und wie zeigt sich diese Kenose nicht nur am Kreuz, sondern auch in der ganzen Heilsgeschichte?
Ja, also dieser Begriff der Kenose, Kenosis, Entäußerung, Entleerung, der ist ja schon sehr früh im Neuen Testament bezeugt, im Hymnus des Philipperbriefes, Philipper 2, 6 bis 11. Da taucht dieser Begriff eben schon auf. Und es ist im Grunde eine Deutekategorie, wie man das Wirken Jesu bis hin zum Kreuz interpretieren kann. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass Jesus etwas mit Gott zu tun hat, dann ist natürlich dieses Menschwerden, das sich hineinbegeben in die Kontingenzen und Absurditäten letztlich auch unserer Geschichte, schon eine unglaubliche Entäußerung, im Grunde eine Preisgabe der Göttlichkeit, wenn man so will, weil er sich eben den Widrigkeiten der Welt und der Zeit aussetzt. Und das sieht man bereits im Wirken Jesu, wenn er etwa verraten wird beispielsweise, und natürlich ganz besonders am Kreuz, wenn er einen Schandtod auf sich nimmt, wenn er die Verhöhnung durch die Soldaten auf sich nimmt und so weiter. Also man sieht das in ganz deutlicher Form am Kreuz, wenn er letztlich die äußerste Möglichkeit des Menschseins erleidet, nämlich den Tod. Und darin gipfelt für Balthasar in gewisser Weise diese Entäußerungsbewegung, dass Jesus wirklich die Menschheit, wie sie in all ihren Tiefen ist, auf sich nimmt und dass diese Menschheit dann gipfelt in, ja, dem schändlichsten Tod, den man sich eigentlich vorstellen kann.
Jetzt kann man sich ja fragen, wieso musste das denn eigentlich geschehen? Wieso musste Gott Mensch werden in Jesus Christus und dann diesen Tod am Kreuz erleiden? Bei Balthasar und auch in deinem Text ist die Rede von einem alten traditionellen Begriff, dem Admirabile Commercium, der wunderbare Tausch. Was ist das für ein Tausch, der da passiert, und warum ist dieser Tausch nötig?
Ja, der Tausch besteht im Grunde darin, dass der, der Gott ist, die Stelle des Gottfernen einnimmt, des sündigen Menschen, um den sündigen Menschen wieder zu Gott zurückzuführen. Und warum das Ganze, warum dieser Tausch? Nun, da gibt es für Balthasar wie im Grunde für auch das biblische Schrifttum etwa des Johannes oder auch des Paulus, ein zentrales Motiv, das da am Grunde steht, und das ist die Liebe. Die Liebe ist der Grund, warum Jesus diesen Tausch auf sich nimmt, weil er den Menschen eben zu Gott zurückführen möchte, weil er den Menschen wieder in Gemeinschaft mit Gott bringen möchte. Und dafür nimmt er das Äußerste auf sich. Und darum auch die ganze Bewegung dieser Kenosis, die für Balthasar die ganze Heilsgeschichte kennzeichnet, weil Gott den Menschen liebt. Das ist im Grunde das ganze Motiv, das auch am Grunde der Schöpfung steht für Balthasar. Ja, er greift da im Grunde die Tradition von Johannes Duns Scotus auf, der ja gesagt hat, Deus vult con diligentes, also Gott will Mitliebende. Und im Grunde ist die Liebe eigentlich die Ursache der Schöpfung und auch die Ursache, das Grundmotiv der Heilsgeschichte.
Jetzt endet dieses Drama, Balthasar spricht ja auch immer von Drama in so einem Theater-Analogie. Dieses Drama endet aber nicht mit dem Tod am Kreuz, ja, sondern es gibt einen nächsten, für Balthasar sehr wichtigen Schritt, der vielleicht in der christlichen Frömmigkeit etwas unterbelichtet ist, nämlich der Karsamstag. Bei Balthasar ist also dieser Karsamstag der Abstieg Jesu in das Reich der Toten, hat eine ganz besondere Rolle. Warum ist das so? Warum ist Balthasar so interessiert an diesem Karsamstag?
Im Grunde ergibt sich das Interesse am Karsamstag bereits aus der kenotischen Grunddynamik der Heilsgeschichte, die Balthasar so als zentrales Motiv ausmacht. Wenn man sich vorstellt, dass die Grundidee der Menschwerdung die Liebe ist, die Liebe zum ja in Sünde gefallenen Menschen, und quasi Gott aus Liebe heraus das Schicksal des sündigen Menschen ausloten will, ihm nachgehen will. Also man denke da etwa an das Bild vom guten Hirten, der dem verlorenen Schaf nachgeht und so weiter. Also wenn man davon ausgeht, dass das das Grundmotiv eigentlich der Heilsgeschichte ist, dann muss Gott, so denkt Balthasar, auch bis in die äußerste Möglichkeit des Menschen nachgehen, nämlich in die absolute Trennung von Gott. Und diese absolute Trennung von Gott, die ist alttestamentlich und auch ganz traditionell theologisch im Tod gegeben. Und deswegen muss sich Jesus auch an den Ort der Toten begeben. Und das ist genau das, was, so Balthasar, am Karsamstag geschieht. Jesus geht an den Ort der Toten, er steigt hinab in die Unterwelt, nicht allerdings, um dort aktiv etwas zu tun, weil Jesus ja wirklich selbst auch tot ist, sondern um noch dorthin die Liebe Gottes zu tragen. Auch wenn er dort auch selbst als Mensch keine Handlungsmöglichkeiten mehr hat, weil auch er wirklich tot ist, kann er noch quasi die Liebe Gottes dorthin tragen und sich mit dem Sünder, der den Tod erleidet, als im Äußersten solidarisch zeigen. Und das ist deswegen für Balthasar in gewisser Weise so, dass ja die Sinnspitze eigentlich der ganzen Heilsgeschichte oder der Höhepunkt, dass sich Christus an diesen Ort des Toten begibt und damit quasi die Möglichkeit der Gotttrennung in aller Radikalität auslotet. Und das Ziel ist natürlich das, den Menschen aus dieser Trennung von Gott herauszuholen, den Menschen ja zu befreien und wieder in die Gemeinschaft mit Gott zurückzuführen.
Aber das könnte ja doch, ist ein Gedanke, der doch für manche Christen auch etwas Anstößiges hat. Man gibt ja schon ikonenbildliche Darstellungen, wie Christus im Totenreich so ganz, ja, aktiv diejenigen, die sich dort befinden, eben aufweckt und dann auch aufersteht. Und jetzt sagt Balthasar, es ist eigentlich keine Auferstehung, sondern eine Auferweckung Jesu durch den Vater. Mhm. Ist das nicht irritierend? Diese, ist ja doch eine Modifikation, oder?
Ja, es ist im Grunde so ein Umgang mit der Tradition, wie ich ihn am Anfang auch beschrieben habe. Also Balthasar kennt natürlich auch die Traditionsstränge beispielsweise, die da von einem sehr aktiven Abstieg Jesu in die Unterwelt ausgehen. Und das modifiziert Balthasar in gewisser Weise, weil er eben den Tod nochmal, gerade in seiner Schrift Theologie der drei Tage, sehr radikal in seiner Endgültigkeit bedenkt und dann auch die Menschheit Jesu versucht, wirklich ernst zu nehmen. Und wenn er das versucht, dann ist eben, wenn man das radikal ernst nimmt, dann muss man eben davon ausgehen, dass als Mensch Jesus auch im Tod keine Handlungsmöglichkeit mehr hat. Also er nicht als Triumphierender in die Unterwelt einzieht, sondern letztlich als einer, der das gleiche Schicksal erleidet, was auch der sündige Mensch erleidet. Es ist also im Grunde dieses Motiv der Solidarität Jesu mit den Toten für Balthasar das Entscheidende. Nicht so sehr das des triumphalen Einzugs in die Unterwelt, sondern das der Solidarität Jesu mit den von Gott Getrennten. Das ja auch das Grundmotiv ist, das überhaupt die heilsgeschichtliche Bewegung in Gang setzt.
Jetzt gibt's aber noch ein weiteres Problem mit sozusagen der traditionellen philosophischen Theologie. Gott ist nicht nur allmächtig und jetzt am Kreuz ohnmächtig, sondern Gott wird ja auch traditionell als unveränderlich gedacht. Wie ist dieser Gedanke von der Unveränderlichkeit Gottes dann für Balthasar vereinbar mit seinem, das ist so ein typisches Wort aus den 60er Jahren, Engagement, mit Gottes Engagement in der Welt, also mit seinem Eingehen in das Weltgeschehen am Kreuz, in dieser Bewegung der Kenose?
Ja, das ist wirklich ein Kernproblem, glaube ich, und das ist auch einer der zentralen Punkte, auf den ich in meinem Artikel hinweisen möchte, nämlich dass im Grunde, wenn man so von einem ganz klassisch-philosophischen Gottesbegriff ausgeht, der eben einen philosophischen Begriff der Unveränderlichkeit Gottes hat, dass es dann sehr schwierig wird, ein Engagement Gottes in der Welt zu denken. Dann könnte ja tatsächlich im Grunde diese kenotische Bewegung wirken wie ein irgendwann mal im Laufe der Weltgeschichte erfolgter Willensentschluss Gottes. Gott hat sich also das Spiel angesehen, hat sich dann gedacht, okay, das passt mir nicht und hat dann eingegriffen. Und das wäre dann nach Balthasar natürlich ein radikaler Verstoß gegen die Unveränderlichkeit. Und es wäre letztlich ein Rückfall in Mythologie, wo also ein Gott in der Welt allerlei Willensentschlüsse zeitigt und dann ja letztlich etwas willkürlicherweise handelt. Und das ist nach Balthasar auszuschließen. Und deswegen macht Balthasar, um genau das zu verhindern, die Trinitätstheologie stark. Er sagt, wenn man Gott in solcher Weise als Liebe denken möchte, dass man also von einem Engagement Gottes ausgeht, das diese gesamte kenotische Bewegung in Gang setzt, dann muss Gott in sich bereits Liebe sein. Und dieses in sich Liebe sein, das kann man nur dann denken, wenn man Gott, so ist zumindest die Überzeugung Balthasars, trinitarisch denkt. Und deswegen schließt Balthasar in gewisser Weise von der Heilsgeschichte auf ihre Möglichkeitsbedingungen zurück. Und diese Möglichkeitsbedingungen liegen in der Trinitätstheologie. Und genau aus diesem Grund macht Balthasar die Trinitätstheologie so stark. Und deswegen spricht man auch von einer trinitarischen Kreuzestheologie, wenn man seinen Ansatz charakterisiert, weil im Grunde für ihn das Kreuz und das sich darin zeigende heilsgeschichtliche Wirken Gottes nur vor dem Hintergrund der Trinität eigentlich verständlich und denkbar wird.
Also wenn ich das richtig verstehe, gibt's für Balthasar dann in Gott selbst schon so etwas wie diese Kenosis, diese Selbsthingabe.
Ganz genau.
Die das Wesen Gottes als Liebe bestimmt. Aber das ist ja doch ziemlich abstrakt. Kannst du das nochmal irgendwie versuchen, verständlich zu machen? Wie können wir uns das vorstellen, dass in Gott selbst schon Hingabe ist?
Wie gesagt, Balthasar geht von der Heilsgeschichte aus. Er schließt dann zurück und fragt dann, wie muss Gott sein? Und er hat natürlich dann da schon so bestimmte Vorgaben aus der Tradition, nämlich die sogenannten innergöttlichen Hervorgänge. Also man geht in der traditionellen Theologie davon aus, dass sich die Trinität quasi konstituiert, indem Gott der Vater den Sohn zeugt und dann, so zumindest in der westlichen Theologie, zusammen mit dem Sohn den Heiligen Geist hervorbringt. Diese innergöttlichen Hervorgänge sind also so das Grundgerüst, von dem Balthasar ausgeht. Und Balthasar versucht jetzt, diese innergöttlichen Hervorgänge zu deuten. Und zwar, er deutet insbesondere den Moment, wo der Vater den Sohn zeugt, den deutet er schon als so eine Art Kenosis, als eine Art Entäußerung. Und zwar sagt er, dass dieses Hervorbringen des Sohnes ja letztlich nur dann verständlich wird, wenn man es selbst als einen Akt der Liebe ansieht. Man kann sich ja fragen, warum geschieht in Gott überhaupt so ein Hervorgang? Gott müsste ja nicht einen Sohn hervorbringen. Ja. Und Balthasar macht stark, dass eben das Motiv dafür die Liebe ist. Gott will sich selbst verschenken und er verschenkt sich an ein Gegenüber in sich selbst, nämlich an den Sohn. Und Balthasar sieht das als eine Art Kenosis, weil Gott damit natürlich ein bisschen was von sich selbst preisgibt, ein bisschen was auch seiner Handlungsmacht preisgibt, weil er jetzt immer auf ein Gegenüber, nämlich den Sohn, bezogen ist. Das heißt also, hier sehen wir bereits eine erste Entäußerung, ein erstes nicht daran festhalten, die Gottheit für sich zu besitzen, sondern diese eben an ein Gegenüber zu verschenken. Und genauso ist es dann letztlich auch in der Schöpfung und auch in der Heilsgeschichte. Gott hält nicht an einem Besitz fest, sondern er verschenkt sich. Man kann also auch gewisserweise sagen, dass Balthasar vom sich Verschenken Gottes in der Heilsgeschichte rückschließt darauf, dass Gott auch in sich ein sich Verschenkender sein muss. Und das zu denken erlaubt, so macht er stark, eben nur die Trinitätstheologie.
Jetzt ist Balthasar dann vorgeworfen worden von Zeitgenossen. Ja, das sind ja Einblicke in das Innere der Dreifaltigkeit, in das Innere Gottes. Die muten irgendwie gnostisch an. Also die Gnosis, so eine Art Weisheitslehre für Eingeweihte, die eben besondere Einsichten haben, die andere nicht haben. Was hat es mit diesem Vorwurf auf sich und wie hat er darauf reagiert?
Also zunächst mal kann man dem Vorwurf ein wenig auch recht geben, weil Balthasar, wenn man manche Teile seines Werks isoliert liest, tatsächlich ein bisschen wirkt, als wüsste er sehr viel über Gott. Deswegen wird das auch in der Literatur immer wieder vorgebracht, auch in neueren Veröffentlichungen, dass Balthasar so ein Geheimwissen hat. Und man kann dann da auch ein biografisches Detail stark machen, nämlich seine Freundschaft mit Adrienne von Speyer, einer Mystikerin, von der er wohl auch einige Motive seiner Theologie, gerade in der Kasamstagstheologie, empfangen hat, die wohl auch aus mystischen Einsichten gewonnen hat. Und dann hat man gesagt, beispielsweise Karl Rahner hat diesen Vorwurf in noch einigermaßen behutsamer Form, aber dennoch deutlich geäußert, dass das eben an Gnosis erinnert. Wenn man jetzt aber Balthasars Werk genauer liest, dann finde ich, kann man diesen Vorwurf eigentlich nicht aufrechterhalten. Und zwar aus verschiedenen Gründen nicht. Zum einen, weil Balthasar selbst viele Warnungen einbaut, dass man jetzt seine Spekulation nicht als Aussagen nehmen darf, wie Gott an sich ist. Er sagt, dass man aus dem Kreuz kein System machen könne, dass also eine Interpretation seines Werkes, die es als geschlossenes System verstehen würde, verfehlt wäre. Und er macht auch deutlich, dass sein Denken, ein Denken, wie er selbst formuliert, auf Messers Schneide ist. Also er ist sich bewusst darum, dass das, was er tut, fragmentarisch bleibt, dass das gefährlich ist, dass es auch sein kann, dass es in die Irre geht. Und doch ist Balthasar überzeugt, dass wenn man eben dem Grunddatum des christlichen Glaubens nachdenken will, nämlich dass Gott sich im Kreuz als die Liebe zeigt, dass man dann nicht anders kann, als ja auf die immanente Trinität, also auf das, wie Gott in sich ist, zurückzuschließen. Und wenn man jetzt weiterschaut, dann kann man feststellen, dass es im Grunde so die Zielperspektive eigentlich meines Artikels, dass er da im Grunde der klassischen Analogielehre Rechnung trägt.
Was
die klassische Analogielehre, das ist so ein theologisch-philosophisches Theorem, das ja der umfassendsten Form vielleicht von Thomas von Aquin formuliert wurde und dann aber besonders auch im 20. Jahrhundert wiederkehrt bei Balthasars großem Lehrer Erich Pschewara. Das ist so eine Überzeugung vom Verhältnis Gottes zur Welt, die davon ausgeht, dass zwischen Gott und der Welt einerseits eine Ähnlichkeit besteht, andererseits aber auch eine nochmal größere Unähnlichkeit, die diese Ähnlichkeit immer übersteigt. Und dass man also von der Welt zwar auf Gott zurückschließen kann, aber sich stets bewusst sein muss, dass man Gott niemals auf eine Formel, niemals auf den Begriff bringen kann. Und im Grunde geht Balthasar genauso vor. Er schließt zurück von der Heilsgeschichte darauf, wie Gott ist. Er versucht eben, Gottes Ansichtsein zu denken. Aber er macht das im Bewusstsein davon, dass ein solches Nachdenken über das Innerste Gottes stets ein Gott nicht ganz gerecht werdendes Nachdenken ist, dass Gott stets der je Größere bleibt, dass also diese Unähnlichkeit, von der Pschewara beispielsweise spricht, dass diese Unähnlichkeit stets berücksichtigt werden muss. Und das habe ich versucht zu zeigen, dass im Grunde das genau in seiner trinitarischen Kreuzestheologie so geschieht. Bei Pschewara und bei Thomas von Aquin ist diese Analogielehre eher schöpfungstheologisch gedacht, bei Balthasar wird sie dann christologisch und trinitätstheologisch gedacht, aber das ist eben so ein Spezifikum Balthasars und passt eigentlich gut auch zur Analogielehre.
Also das heißt, für Balthasar ist diese Analogielehre dann bezogen auf den Menschen Jesus, der aber mit Gott in Verbindung steht und auf ihn verweist, wenn ich das
genau
richtig verstehe. Und der Jesus als Mensch ist für ihn auch Geschöpf.
Genau.
Und verweist aber auf dem in seinem Dasein auf Gott. Und damit wären wir dann beim Titel des Heftes, Offenbares Geheimnis. Gott zeigt sich in dieser Person Jesus Christus, aber Er bleibt auch Geheimnis, weil, ja, die Theologie sich ihm immer nur tastend annähern kann. Wir haben ja am Anfang gesagt, dass Balthasar das Kreuz nicht zuerst philosophisch, sondern sozusagen aus dem christlichen Glauben selbst heraus verstehen möchte. Das ist ja doch ein Unterschied zu anderen Formen des theologischen Denkens. Kannst du nochmal erklären, wo sozusagen der Hauptunterschied zwischen Balthasars Weg und auch dieser Theologie des 20. Jahrhunderts und einem rein philosophischen Nachdenken über Gott liegt? Und was für Balthasar sozusagen das Problem darin ist, wenn man bestimmte Eigenschaften Gottes wie seine Allmacht oder seine Unveränderbarkeit nur mit philosophischen Mitteln erklären will.
Nun gut, es ist im Grunde ja in der ganzen Theologie eigentlich des 20. Jahrhunderts so dieser Vorwurf aufgebracht worden, also natürlich vor allem auch von protestantischer Seite aus, dass eine zu starke Hellenisierung des Christentums, um dieses berühmte Wort Adolf von Harnack mal zu gebrauchen, dass die
Hellenisierung
im Grunde eigentlich
heißt Vergriechlichung oder so, wenn man es übersetzen will.
Genau, im Grunde eine Überformung des Christentums durch griechisch-philosophische Denkkategorien. Dass also so eine Hellenisierung des Christentums eigentlich dazu führt, dass man die zentralen Gehalte des christlichen Glaubens nicht mehr in ihrer Ursprünglichkeit denken kann. Und Balthasar geht das natürlich in dieser Form nicht mit. Er sieht, wie vielleicht Ratzinger auch, natürlich im Eingehen einer Synthese zwischen hebräischem und griechischem Denken schon so etwas wie die Vorsehung Gottes am Werk, also ohne dass er das jetzt vielleicht so explizit wie Ratzinger sagen würde, aber er sieht das schon als einen gewollten Prozess. Und doch teilt er, wie manche protestantische Theologen, wie beispielsweise auch der mit ihm befreundete Theologe Karl Barth, den Eindruck, dass wenn man jetzt nur von der Philosophie ausginge, dass man dann eben das christliche Offenbarungsereignis eigentlich nicht mehr richtig verstehen könnte. Und deswegen ist Balthasars Methode im Grunde eine umgekehrte. Er macht ganz stark die Begegnung mit dem Phänomen Jesus Christus, der sich am Kreuz hingibt. Also er sagt quasi, wir müssen uns diesem Phänomen Christi erstmal aussetzen. Und die Philosophie kommt dann sozusagen nur als Hilfsmittel hinzu. Also quasi die Philosophie wird dann im Dienst des christlichen Glaubens eingesetzt und lässt sich auch gar nicht mehr so wirklich vom Glauben trennen. Also das ist bei Balthasar vielleicht auch so ein Spezifikum, dass letztlich Philosophie und Theologie so eine Einheit eingehen. Es wird so eine Gesamtschau der Wirklichkeit aus dem christlichen Glauben entwickelt, die eigentlich die Philosophie dann eben punktuell einsetzt, wo sie gebraucht wird. Aber da ist Balthasar im Grunde auch ganz ähnlich wie die großen Theologen des Mittelalters, die im Grunde ganz ähnlich gearbeitet haben. Es waren Theologen, also Thomas von Aquin beispielsweise, waren Theologen, die aber die Philosophie eben als Hilfsmittel am christlichen Glauben eingesetzt haben. Und das tut Balthasar in gewisser Weise auch. Aber der Ausgangspunkt ist eben die Begegnung mit der Offenbarung, mit Jesus Christus, diesem Phänomen Jesus Christus selbst. Und deswegen macht Balthasar, das sei nur am Rande erwähnt, auch diesen Gedanken der Ästhetik so stark. Er hat ja eine Trilogie geschrieben aus theologischer Ästhetik, Theodramatik und Theologik, also drei große, mehrbändige Werke jeweils. Mhm. Und deswegen macht er als Ausgangspunkt die Ästhetik, also die Wahrnehmungslehre so stark, weil es darum geht, eben Christus, wie er sich uns am Kreuz insbesondere, aber auch in seinem Leben zeigt, erst einmal wahrzunehmen und dieses Phänomen Christi quasi zur Kenntnis zu nehmen. Das im Grunde als der Ursprung des Glaubens und auch der Theologie. Und das ist auch sein Ansatzpunkt eben für sein Denken. Und deshalb eben die Begegnung mit Christus und dann ergibt sich daraus eben die Reflexion darüber, wie Gott ist. Und deswegen kann er nicht von einem philosophischen Allmachtsbegriff ausgehen, sondern bringt den philosophischen Allmachtsbegriff letztlich ins Gespräch mit dem Phänomen Christi und kommt dann nochmal zu einer gewissen Modifikation beispielsweise davon. Dass er eben Allmacht als Liebe denkt, als eine Verschränkung von Macht und Ohnmacht. Darauf gehe ich ja auch in meinem Text ein am Ende. Das ist eben so ein ganz spezifischer Gedankengang Balthasars, der sich aus seiner Methodik ergibt, eben beim Offenbarungsereignis anzusetzen.
Konstantin, ich danke dir für dieses Gespräch. Wer das nochmal in Ruhe nachlesen will, kann das im neuen Heft von Communioton, Offenbares Geheimnis, mit vielen weiteren interessanten Beiträgen zum Thema.
Communicatio. Anregende Gespräche aus Theologie, Kultur und Gesellschaft. Der Podcast der katholischen Zeitschrift Communio.